Herr Dr. Lüttich, die Klosterkammer fördert Projekte in drei verschiedenen Stiftungszwecken, dem kirchlichen, dem schulischen und dem sozialen. Welche Art von Projekten ist typisch für den kirchlichen Stiftungszweck?
Wenn Sie sich die Jahresberichte der letzten Jahre anschauen, dann sehen Sie, dass das Schwergewicht bei der kirchlichen Förderung eigentlich immer bei Bauprojekten liegt. Entweder tatsächliche Bauprojekte an Kirchengebäuden oder auch an großen Orgelprojekten. Und das ist charakteristisch vielleicht für die letzten Jahre, dass wir sehr viel in Steine investiert haben. Und das ist natürlich auch so, dass im kirchlichen Bereich aufgrund des kulturellen Erbes, was damit verbunden ist, viele Kirchengebäude, auch wertvolle Kirchengebäude, wertvolle Orgelinstrumente existieren, wo dann die Kirchengemeinden als Eigentümerinnen immer wieder herausgefordert sind, die natürlich auch denkmalgerecht zu erhalten. Und das war in der Vergangenheit immer ein Schwerpunkt auch unserer Förderung.
Im Vorgespräch haben Sie aber auch ein etwas anderes kirchliches Projekt genannt, das die Klosterkammer fördert. Worum geht es dabei?
Ein besonderes Projekt, ein farbiges Projekt, das nennt sich auch Farmprojekt in einer Kirchengemeinde in Winsen-Luhe. Wenn man das von außen anschaut, könnte man denken, das ist eine Art Streichelzoo für Kirche. Es geht darum, dass Kleintiere angeschafft und gehalten werden im Kontext von Kirchengebäude und Gemeindegebäude. Aber natürlich nicht als Selbstzweck und nicht, weil es so niedlich ist, sondern weil damit ein Ziel verfolgt wird, nämlich gesellschaftliche Anschlussfähigkeit der Kirchengemeinde, aber auch natürlich kirchlicher Themen zu transportieren. Zum Beispiel darüber, dass Kinder angezogen werden von diesen Tieren, die man dort anschauen kann, mit denen man auch umgehen kann und dann im Gespräch mit Kindern Projekte entwickelt, ins Gespräch kommt und dann kirchliche Inhalte auch vermitteln kann. Das sind natürlich vielfältige Möglichkeiten tiergestützter Pädagogik, die man nutzbar machen kann, um kirchliche Ziele zu entwickeln. Sodass hier so ein Projekt, was auf sehr ungewöhnliche Weise versucht, Kirche wieder anschlussfähig zu machen gesellschaftlich, für mich noch eine höhere Priorität hat, als eben irgendein Kirchengebäude zu erhalten, wo dann fraglich ist, für wie viele Menschen hat dieses Gebäude tatsächlich noch eine Bedeutung? Wie viele Menschen hören ein bestimmtes Orgelinstrument Sonntag für Sonntag? Für wie viele Menschen unterstützt ein solches Instrument den Gemeindegesang?
Frau Mohr, mit Ihnen würde ich gerne über Projekte sprechen, die in unserer eigenen Pressearbeit oft nicht ganz so viel Aufmerksamkeit bekommen. Und zwar deshalb, weil sie mit eher niedrigen Summen gefördert werden.
Genau, also wir nennen die auch immer die kleinen Projekte. Das stimmt natürlich nicht, denn nur die Antragssumme oder die Fördersumme ist kleiner. Die ist nämlich eben dann unter 5.000 Euro. Das Projekt kann theoretisch auch selber sehr, sehr groß sein und wir sind da nur einer von ganz vielen Förderern. Es kann aber auch sein, dass für 5.000 Euro oder kleiner eine 50% Finanzierung ist. Für uns ist das erstmal nicht so wichtig. Wir versuchen sozusagen jedes Projekt zu durchdringen und zwar egal, ob das eine Baumaßnahme von mehreren Millionen ist oder ob eine Kita einen Leiterwagen anschaffen will und dafür 800 Euro bei uns beantragt. Da entsteht ein Ungleichgewicht. Also es gibt ja verschiedene Kriterien, die man anlegen kann, um was zu bewerten. Und wie viel Geld einer ausgibt, ist immer auch gerne ein Kriterium. Da ist es natürlich so, dass diese kleinen Projekte unter 5.000 Euro von uns, und zwar von uns als Klosterkammer, nicht so sehr in die Öffentlichkeitsarbeit verwertet werden. Das ist dann eher so, dass mal ein einzelnes kleines Projekt irgendwie tolle Pressearbeit macht und selber aktiv wird und wir das dann mitgehen und mitnehmen und natürlich dann für uns auch nutzen.
Ja, vielleicht darf ich da nochmal einhaken. Das unterscheidet uns als Klosterkammer von anderen Geldgebern, vor allem den sogenannten Sponsoren, wo es eben vor allem darum geht, als Geldgeber mit einem Projekt, ich sage mal salopp, groß rauszukommen. Wir können uns leisten, weil wir ja öffentliche Mittel verwalten, wirklich im Wesentlichen auf die Wirkung des Projektes zu schauen. Was können wir bewirken oder was kann der Projektträger mit einem bestimmten Projekt bewirken? Unabhängig davon, wie teuer das jetzt ist. Es gibt ja auch andere Kriterien. Wie gut ist das Projekt vernetzt vor Ort? Wie stark sind die Menschen engagiert, die so ein Projekt betreiben? Und da kommt es dann nicht immer darauf an, dass wir sagen können, wir haben sehr viel Geld dafür aufgewendet und haben damit einen Wert, den wir verkaufen können für unsere Außendarstellung. Da haben wir eine andere Voraussetzung als andere Förderer oder Sponsoren.
Frau Mohr, noch einmal zu Ihnen. Es ist aber nun mal so, dass mit hohen Summen geförderte Projekte oft mehr Aufmerksamkeit bekommen. Woher wissen dann Projektpartner, dass sie auch kleine Fördersummen bei der Klosterkammer beantragen können?
Wir versuchen, das ganz transparent zu machen. Und zwar in jeder Beratung wiederholen wir das. Wir haben das formuliert auf der Webseite der Klosterkammer im Bereich Förderung. Und in unserem Flyer, also sozusagen alles, was wir nach außen geben oder selber nach außen sprechen, ist das immer ein wichtiger Punkt, den wir klar machen, dass es für uns eigentlich keine Untergrenze gibt. Bisher sind wir auf jeden Fall, glaube ich, noch an keine getroffen, wo wir gesagt haben, naja, also jetzt will jemand 5 Euro haben, das ist vielleicht ein bisschen wenig, aber es gibt schon mal jemand, der 80 Euro für eine Fortbildung eben von Ehrenamtlichen braucht.
Als Beispiele für sogenannte kleinere Projekte aus Ihrem Förderbereich, also den Bildungsprojekten, haben Sie zwei ausgesucht, die in Verbindung zu den von der Klosterkammer betreuten Klöstern stehen.
Da ist zum einen die sogenannte Heringsspende aus dem Kloster Walsrode. Das geht zurück auf eine wirkliche Spende von Heringen, eine mittelalterliche Tradition, die sich über die vielen Jahrhunderte dahin weiterentwickelt hat, dass das Kloster selbst Viertklässler aus der Region einlädt, um zu erklären, was das Kloster eigentlich ist, wie lange das da ist, was die machen, was sie früher gemacht haben, was sie heute machen, einfach um sozusagen regionale Geschichte zu erleben. Ein anderes ist zum Beispiel die Stiftung 20. Juli 1944 aus Berlin, sind jetzt im vergangenen Sommer ins Kloster Wennigsen gekommen und haben dort Angehörige, deren Väter im Zusammenhang mit dem Widerstand 20. Juli hingerichtet worden sind, mit Abiturienten und Abiturientinnen von drei Schulen zu dem Thema Widerstand gearbeitet. Die Abiturienten und Abiturientinnen haben in Gesprächsrunden immer mit jeweils einem Angehörigen, einer Angehörigen gesprochen und zum einen eben also historischer Art über den Widerstand im Dritten Reich und zum anderen aber auch, wie sieht Widerstand heute aus, wo gibt es Widerstand, welche Verbindungen gibt es.
Frau Dambacher, Sie sind zuständig für Projekte im sozialen Stiftungszweck. Viele Projekte haben sich 2022 mit dem Abfedern von Armutsfolgen befasst. Warum?
Weil im vergangenen Jahr tatsächlich das Thema Armut in unserem Förderbereich eine sehr große Rolle gespielt hat, aufgrund unterschiedlicher Phänomene. Zum einen natürlich der Krieg in der Ukraine, der eine große Zunahme an Geflüchteten in Niedersachsen bewirkte und da natürlich sehr viele Projekte auch beantragt wurden in dem Zusammenhang Unterstützung von Flüchtlingen. Zum anderen spielt die Inflation natürlich eine große Rolle und bewirkt, dass die Armut doch in der Gesellschaft und in vielen Schichten deutlich zugenommen hat und dass dadurch einfach die Bedarfe an Förderungen für soziale Projekte für Menschen in Armutssituationen deutlich zugenommen haben. Um da einfach Beispiele zu nennen, also wir haben in den letzten Jahren und auch eben jetzt im vergangenen Jahr sehr viele Anschaffungen von zum Beispiel Kühlfahrzeugen oder Kühltresen für Tafeln und Lebensmittelausgaben gefördert. Wenn es um Projekte für Menschen in Armutssituationen geht, wäre auch zu nennen eine größere Förderung für die Ausstattung der mobilen Zahnarztpraxis Zahnmobil hier in Hannover. Also ein Projekt des Diakonischen Werkes Hannover, damit eben Menschen, hauptsächlich natürlich Wohnungslose, Bedürftige, die sonst keine Zahnarztbehandlung oft bekommen und bekommen können, an ihren Orten, wo sie sich eben aufhalten, sehr unkompliziert behandelt werden können. Ein weiteres wunderbares Förderprojekt von uns möchte ich gerne noch erwähnen, Street Smart, eine soziale Stadtführung von Wohnungslosen und Bedürftigen. Das Projekt hat erst vor kurzem begonnen und wurde beantragt von der Kongregation der Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Vinzenz von Paul aus Hildesheim und hat sich eben zum Ziel gesetzt, dass Wohnungslose und Bedürftige und deren Lebenssituationen sichtbar gemacht werden und eben letztlich zu mehr Teilhabe dieser Menschen in der Gesellschaft beizutragen, indem sie selbst ihre Sicht auf die Stadt und das Leben in der Stadt mithilfe einer Stadtführung beschreiben können. In Hannover gibt es schon soziale Stadtführungen, in Hildesheim bisher nicht und da sind wir sehr gespannt drauf.
Von Ehrenamtlichen, die zum Beispiel bei den Tafeln, die Sie erwähnt haben, tätig sind, hört man immer wieder Folgendes. Es ist wichtig, dass es uns gibt, aber viel besser wäre es, wenn es uns nicht geben müsste. Wie stehen Sie dazu, dass die Klosterkammer mit der Förderung bestimmter sozialer Projekte an Stellen einspringt, an denen der Sozialstaat versagt?
Tatsächlich wird es aber so sein in einem Staat, der natürlich nie perfekt funktioniert und auch nicht zu jedem Zeitpunkt alle Bedarfe decken wird, dass es eben solche Situationen gibt, wo Menschen durchs Raster fallen, deren Grundbedürfnisse teilweise nicht gedeckt werden können. Da stellt sich dann die Frage eben, was tun? Also entweder das so akzeptieren, dass es jetzt gerade so ist, oder eben tatsächlich dort vielleicht auch für einen gewissen Zeitraum tätig werden. Es ist so, dass wir uns dann natürlich schon daran orientieren, inwieweit ist das eine längerfristige Situation, dass diesen Menschen staatlich gerade nicht geholfen wird, oder ist es eine spezielle Ausnahmesituation, wie jetzt beispielsweise auch im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine. Das war natürlich ein plötzlicher Kriegsausbruch. Es kamen in sehr kurzer Zeit sehr viele Menschen aus der Ukraine hierher. Das ist eine riesige Herausforderung für staatliche Stellen. Und da ist es eben gerade zu Beginn häufig so, dass da einfach die Institutionen noch nicht so gut die Bedarfe decken können. Und dann können eben gerade auch Stiftungen mal einspringen. Aber tatsächlich, man muss im Einzelfall immer schauen, ob der Bedarf da ist und ob der nicht auch langfristig anders gedeckt werden sollte. Und manchmal ist es auch so, dass wir Erstfinanzierung tätigen und dann ein Projekt dadurch, dass es von uns eine Anschubfinanzierung bekommen hat, langfristig auch irgendwann zu einer institutionellen Förderung kommt.
Wir haben jetzt viel über Projekte gesprochen, die von Armutbetroffenen helfen. Aber im sozialen Stiftungszweck werden ja auch Projekte für andere Zielgruppen gefördert. Zum Beispiel Hospizarbeit, Beratungsangebote für traumatisierte, geflüchtete Kinder, Projekte für Teenie-Mütter in prekären Lebenslagen und als große Zielgruppe für Menschen mit Behinderungen.
Genau, und das empfinde ich auch als eine große Stärke unseres Förderbereiches, dass es uns möglich ist, eben in einer inhaltlich sehr, sehr großen Bandbreite zu fördern. Das ermöglicht eben auch Projekten, die bei anderen Fördergebern, Stiftungen durchs Raster fallen würden, bei uns eine Förderung zu bekommen. Das ist einerseits eine Stärke, andererseits natürlich auch eine Herausforderung für uns Dezernentinnen und Dezernenten, allen Projekten in ihrer inhaltlichen Bandbreite, aber auch fachlich gerecht zu werden. Das führt auch dazu, dass wir versucht haben, in den vergangenen Jahren in der Vorbereitung der Entscheidungssitzungen eben auch externe Expertise einzuholen zur Bewertung dieser Projektanträge. Und in diese Richtung versuchen wir auch weiter zu gehen, da eben auch Stellungnahmen von Fachstellen einzuholen, um eben Entscheidungssitzungen wirklich fachlich abgesichert gut vorzubereiten.
Herr Dr. Lüttich, wir sprechen ja gerade miteinander für unseren Jahresbericht 2022. Wie fällt Ihre Bilanz als Abteilungsleiter aus?
Dann kann ich sagen, dass wir deutlich weniger Fördermittel zur Verfügung hatten als in den Vorjahren, was für mich zu der Situation geführt hat, die ich so noch nicht erlebt habe, dass wir tatsächlich nicht alle Projekte, die wir gerne hätten fördern wollen, auch fördern konnten. Das ist aber wirklich eine der Gesamtsituation, auch der gesellschaftlichen Gesamtsituation und der wirtschaftlichen Situation der Stiftung geschuldete Situation, die aber eben ja für mich Neues und wo ich mir natürlich wünsche, dass sich das wieder deutlich entspannt, damit wir da auch freier agieren können. Ich denke, es ist eine vielfältige Kausalität. Corona spielt da vielleicht nicht so eine große Rolle, sondern es sind eher Themen wie Klimawandel, Großschadensereignisse in den Forsten, Inflationsentwicklung natürlich auch, die uns als Eigentümer vieler Gebäude, was die Energiepreise betrifft, auch herausfordert. Also es ist ein buntes Tableau natürlich von Gründen.
Frau Mohr, wenn ich mir unsere Presseinformationen zu geförderten Projekten aus 2022 anschaue, dann fällt mir auf, dass im Lauf des Jahres die Fördersummen immer geringer geworden sind und immer weniger Projekte Geld bekommen haben.
Der Eindruck ist richtig. Wir haben vielleicht kurz vorausgeschickt in diesem Jahr 2,8 Millionen über alle vier Stiftungen an Fördermitteln ausgeschüttet. Das ist weniger als in vielen Vorjahren, also ist es stetig abgefallen. Das ist auf jeden Fall ein starker Schnitt, der da jetzt über die letzten 6 Jahre geschehen ist. In diesem Jahr, in dem wir eben mit dem geringsten Förderbudget gearbeitet haben seit vielen Jahren, hat sich das etwa zum Jahresmitte abgezeichnet, dass es eher eng werden wird am Ende des Jahres, so dass wir relativ früh eben nach den Sommerferien damit angefangen haben, Antragsteller davon zu überzeugen, runterzugehen in der Antragssumme oder aber vielleicht auch woanders Fördermittel zu beantragen, anstatt bei der Klosterkammer oder aber Projekte, die eben mit viel Vorlauf geplant waren, nicht jetzt zu beantragen, sondern erst im nächsten Jahr. Was wir auch gemacht haben, ist bei Förderprojekten, die gut sind und die gut zu uns passen, nicht die volle beantragte Fördersumme zu genehmigen, sondern einen Anteil der beantragten Fördersumme nachher auszuschütten. Und diese Idee des starken Haushaltens hat dazu geführt, dass wir am Ende eben kein gutes Projekt ablehnen mussten, weil kein Geld mehr da war. Wir haben Projekte eben dann ins nächste Jahr vertagt.
Frau Dambacher, wie haben Sie diese veränderte Förderstrategie denn den Antragstellenden kommuniziert?
Uns war einfach sehr wichtig, dass wir verantwortungsvoll mit den Antragstellern umgehen und frühzeitig informieren, dass es dazu kommen könnte, damit sie nicht mit ihren Projektentwicklung in Verzug geraten und dann eben 3 Monate später erst erfahren, dass es überhaupt gar keine Möglichkeit gibt, in der geplanten Höhe von uns gefördert zu werden und damit eben dann möglicherweise sehr, sehr gute Projekte wirklich ins Schlingern zu bringen. Also das war uns sehr, sehr wichtig, weil wir Antragsteller als ganz, ganz wichtige Partner ansehen, die eben auch frühzeitig informiert werden sollen, damit eben die Projekte trotzdem verwirklicht werden können, auch wenn unsere Förderhöhen in diesem Jahr leider nicht so hoch waren wie vielleicht in vielen Vorjahren.
Herr Dr. Lüttich, Frau Mohr, Frau Dambacher, vielen Dank für das Gespräch.